Deutschlandfunk Kultur heute.
Über gleich zwei Großereignisse berichten wir heute. Die Filmfestspiele von Venedig, gestern sind sie zu Ende gegangen. Und auch über die Proms in London, die traditionsreiche Konzertreihe. Gestern ist auch sie zu Ende gegangen mit der Last Night of the Proms. Elfriede Jelinek am Theater Köln ist ebenfalls Thema bei uns und auch Kunst. Peter Fischli baut das Kunsthaus in Bregenz um. Am Mikrofon ist Mascha Drost, herzlich willkommen. So ganz konnten sie es die ganze Zeit über doch nicht fassen, dass die Filmfestspiele tatsächlich stattgefunden haben. Die Leitung, die Zuschauer, aber auch die Jury.
Ich sitze hier und kann Filme schauen mit einer Gruppe, also in dem Fall jetzt hier mit dieser Jury, die total klug ist. Und unheimlich offen. Ne? Und wir haben sehr viel Spaß miteinander. Gestern sagte die Kate, ach, wäre schön, wenn wir zusammenbleiben könnten und man könnte uns mieten als Jury. Ne? Und das hat mir gut gefallen.
Die Kate, das war Kate Blanchett, und der so von der Arbeit geschwärmt hat, das war Christian Petzold. Eine Jury zu mieten, vielleicht ist das ja die Lösung in Corona-Zeiten. Eine Art Jury-Familie, durchgetestet und abgeschirmt im leeren Kinosaal. Lehrer war es tatsächlich gestern bei der Preisverleihung, aber gefeiert wurde trotzdem. Und über die Preise möchte ich mit der Filmkritikerin Katja Nikodemus sprechen. Der Goldene Löwe ging in diesem Jahr an den US-amerikanischen Film Nomadland von Chloe Zhao. Ja, ist dieser Preis verdient? War Nomadland auch Ihr Favorit, Frau Nikodemus?
Also ja, der Film, der sticht schon aus dem Gesamtfeld dieses Wettbewerbs heraus, weil er so besonders konsequent und schnörkellos erzählt ist und weil er eine zutiefst beeindruckende Hauptfigur hat und eine großartige Darstellerin, nämlich Frances McDormand, spielt Fern, eine Frau Ende 50. Fern hat ihren Mann verloren, sie hat ihren Job verloren, weil die Fabrik nahe ihres Heimatortes in Nevada geschlossen wurde. Sie hat auch ihr Haus verloren und nun wird Fern zu einer Nomadin. Also sie packt ihr bisschen Hab und Gut in einen Van und fährt los durch die Wüste, durch die Weite der amerikanischen Landschaft. Und Chloe Zhao, die Regisseurin, ist eine in den USA lebende Chinesin. Und schon in ihrem letzten Film hatte sie einen amerikanischen Mythos auseinandergenommen, den des Cowboys in dem Film The Rider. Und jetzt auch in Nomadland kann man sagen, der Film ist wieder eine Auseinandersetzung mit dem Mythos Amerika, also mit dem Versprechen von Glück und Freiheit, das ja in der amerikanischen Landschaft liegt oder ihr innewohnt. Und dieser Film zeigt eben die unfassbare Schönheit dieser Landschaft, aber er zeigt eben auch eine unfassbar kaputte Gesellschaft, die ihre Bürger nicht auffängt. Und ja, wir folgen dann eben, das ist eine tolle Dramaturgie, die folgt eigentlich den Begegnungen dieser Frau Fern auf ihrem Weg. Und Frances McDormand's Heldin schließt sich einer kleinen Community von Nomaden an. Sie findet Rückhalt in Freundschaften. Der Film erkundet wirklich die tiefe Solidarität der kleinen sozialen Zusammenschlüsse und auch über praktische Fragen. Was mache ich zum Beispiel, wenn der Reifen meines Van, in dem ich wohne, platt ist und ich keinen Ersatzreifen habe?
Und für diese Geschichte gab es den Goldenen Löwen. Danach in der Rangfolge der Auszeichnungen kommt der große Preis der Jury. Er ging an den Film Nuevo Orden des Mexikaners Michel Franco. Sind Sie von diesem Film ähnlich begeistert?
Also ich sage mal erst, dieser andere Film, dieser mexikanische Preisträger, ist erstmal ein Schlag in die Magengrube. Also der beginnt mit einer Hochzeitsfeier in Mexico City. Eine sehr reiche Familie empfängt in einem super schicken Haus ihre Gäste und plötzlich wird diese Gesellschaft überfallen. Also ärmlich gekleidete Menschen dringen in den Garten ein, die erschießen Gäste, sie rauben die Anwesenden aus, sie verwüsten das Haus. Und diese Situation, die weitet sich auf den Rest der Stadt, auf den Rest des Landes. Es endet alles in einem totalen Chaos mit dem Zusammenbruch der Institutionen. Und das Militär gibt immer wieder vor, Ordnung herzustellen. Nutzt die Situation aber mit brutalen Entführungen. Also wir sehen in diesem Film auf der Leinwand Folter, Vergewaltigung. Ich fand Nueva Orden als Chaoserzählung teilweise selbst ein bisschen zu chaotisch und zu wirr. Aber im Kontext des Hauptpreisträgers Nomadland, finde ich, da machte dieser Preis dann wieder Sinn. Also in Nomadland, wie gesagt, hat ja die amerikanische Gesellschaft wenigstens eine Amerikaner-Erzählung von sich selbst, einen Mythos. Und während die mexikanische Gesellschaft dies nicht hat, also Nueva Orden, diese neue Ordnung, die gibt es ja gar nicht, sondern man sieht eine sich selbst kannibalisierende Gesellschaft, in der es überhaupt keine Form von Gemeinwesen mehr gibt.
Welche Preise gab es noch? Welche würden Sie noch hervorheben?
Also ich würde schon sehr gerne den Darstellerpreis an Vanessa Kirby, die britische Schauspielerin, hervorheben. Denn diese großartige Darstellerin war mit zwei Filmen im Wettbewerb vertreten. Den Preis hat sie jetzt bekommen für den Film Pieces of a Woman von dem Ungarn Kornel Mundruczko. Und ja, Kirby spielt da eine Frau, die bei der Geburt ihrer Tochter verliert und die durch diesen Film einen ganz eigenen Weg der Trauerarbeit geht. Und aus einem anderen Grund würde ich noch gerne einen zweiten Preis erwähnen, nämlich den Darstellerpreis, der an den italienischen Schauspieler Pier Francesco Favino ging. Und eigentlich für einen unerheblichen Film, Padre Nostro heißt er, eine Vater-Sohn-Geschichte in den 70er Jahren in Italien vor dem Hintergrund des Linksterrorismus. Aber ich muss sagen, ich hatte auf ein kleines Wunder gehofft, denn die Darstellerpreise heißen hier in Venedig ja Coppa Volpi und sie sind benannt nach Giuseppe Volpi, einem Unternehmer und ja Politiker, der tief verstrickt war in Mussolinis faschistisches Regime. Und es gab immer wieder Forderungen, den Preis umzubenennen. Und ich hatte gehofft, dass vielleicht Pier Francesco Favino da endlich mal ein deutliches Wort spricht. Aber nix da. Es wird den Preis, die Coppa Volpi, leider noch weitergeben.
Dieses kleine Wunder ist also nicht eingetreten. Aber für das Große, dass das Filmfestival überhaupt stattfand, lässt sich denn aus den Preisen einen Rückschluss ziehen auf Themen, auf Motive, die im Programm in diesem Jahr eine besondere Rolle gespielt haben?
Also ich finde schon, dass das Festival in diesem Jahr auffällig viele Filme gezeigt hat, deren Heldinnen und Helden auf wirklich teilweise brutalste Weise gezwungen waren oder gezwungen sind, sich gegenüber ihren Gesellschaften oder eben Nicht-Gesellschaften zu positionieren. Und ich finde, das hat die Jury schon einfach mal klug gespiegelt, auch mit dem Spezialpreis der Jury für André Konchalowskis Film Liebe Kameraden über eine Frau, eine sowjetische Parteigenossin, die sich zu Beginn der 60er Jahre mit der mörderischen Niederschlagung eines Streiks konfrontiert sind, oder auch mit dem Regiepreis für den japanischen Film Wife of a Spy von Kyoshi Kurosawa. Da versucht ein Ehepaar zu Beginn der 1940er Jahre die Verbrechen und die Menschenversuche der japanischen Armee aufzudecken. Also es gab ja dann schon so einen roten Faden, egal ob man die Filme im Einzelnen dann so mochte oder nicht. Und darum geht es ja, um dieses Querlesen auf einem Festival.
Man hatte ja vor ein paar Monaten überhaupt nicht damit gerechnet, dass dieses Festival überhaupt stattfinden kann. Es fand ja auch unter besonderen Bedingungen statt. Hat es sich trotzdem gelohnt? Sind Sie froh, dass Sie dabei waren?
Ach, auf jeden Fall. Ich meine, es war wirklich ein Festival im Ausnahmezustand. Sie haben es ja eben gesagt, bis zuletzt hatte man eigentlich damit gerechnet, dass es noch abgesagt wird. Und es gab hier aber wirklich eine beeindruckende Logistik. Also an den Zugängen zum Festivalbereich bekam man mehrmals am Tag Fieber gemessen. In den Kinos wurde das Masketragen konsequent durchgesetzt. Aber das Wunderbare war, im Kino konnte man das alles vergessen. Und es entstand wirklich ein Festivalgefühl mit 3 bis 5 Filmen am Tag, mit Querlesen, mit Vergleichen. Und ich muss wirklich jetzt im Rückblick sagen, es war extrem wichtig, dass dieses Festival auch nach der Absage von Cannes stattgefunden hat, dass es eben für das internationale Kino diesen beglückenden Raum gibt, in dem sich eine Kunstform über sich selbst verständigen kann. Dafür bin ich sehr dankbar.
Ganz kurz zum Schluss auch ein Beispiel für andere Filmfestivals, die folgen?
Ich glaube schon. Also man muss die Filmfestivals, glaube ich, in diesen Zeiten dann zumindest für einen bestimmten Zeitraum neu erfinden. Weniger Gäste, weniger Vorführungen. Aber Venedig hat gezeigt, dass es geht, dass es stattfinden kann.
Sagt Katja Nikodemus. Wir haben mit ihr über das zu Ende gegangene Filmfestival von Venedig gesprochen. Gestern ging auch in London ein Festival zu Ende. Die Promenadenkonzerte, die Proms mit der berühmten Last Night of the Proms und diesen im Vorfeld so heiß diskutierten Zeilen. Rule Britannia, Britannia, rule the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Britannia soll herrschen und die Briten sollen niemals Sklaven sein. Gesungener Patriotismus, um den es im Vorfeld große Diskussionen gegeben hat. Kann man eine solche Verherrlichung der eigenen Nation und der nicht ganz unproblematischen Geschichte als zeitweiliger Herrscher, Beherrscher über viele Millionen Menschen weltweit, kann man das heutzutage noch singen? Darum drehte sich die Diskussion und es sah zeitweilig sogar danach aus, als werde man Rule Britannia nur spielen und nicht singen. Jörn Florian Fuchs hat sich The Last Night of the Proms für uns angesehen. Herr Fuchs, hat man gut daran getan, sich auf die Tradition zu besinnen oder gehören diese Zöpfe langsam mal abgeschnitten?
Es ist natürlich sehr schwierig, diese ganze Diskussion richtig einzuordnen, finde ich nach wie vor. Ich finde, den Grundansatz zu sagen, weg, das spielen wir alles nicht mehr, ist problematisch. Also das ist natürlich von der Musik her, von den Melodien her, geht ja auch um Land of Hope and Glory etwa neben Rule Britannia. Das gehört einfach zum Kulturerbe auf der Insel dazu und das kann man wahrscheinlich nicht einfach so absagen. Das ist erstmal klar. Das andere ist natürlich, natürlich der Text. Die Frage ist, greift man in den Text ein oder, wie es geplant war, ob man vielleicht das Ganze nur instrumental spielt. Und letztendlich hat man so eine Mittellösung gefunden, die ist auch Corona-bedingt so. Und zwar ist das BBC Symphony Orchestra und auch die BBC Singers, die sind in der sonst leeren Royal Albert Hall, in großem Abstand auch. Und so ist es eher eine kammermusikalische Interpretation gewesen und durchaus auch etwas, ja, zurückhaltend, nicht zu triumphalistisch dirigiert gewesen. Das finde ich positiv. Auf der anderen Seite gab es dann diverse Union Jacks als LED-Spektakel in der Halle und außerhalb und Projektion und Videoeinspielung von überall her. Es wäre natürlich wahnsinnig charmant gewesen, wenn man einfach eine EU-Fahne oder vielleicht nicht eine EU-Fahne, aber andere Flaggen auch mal gesehen hätte. Ich musste so dran denken an die Meistersinger von Richard Wagner. Das ist ja auch das Problem, da kommt am Schluss Hans Sachs mit dieser nationalistischen Ansprache und die kann man wirklich nicht aus dem Stück rausstreichen, weil die gehört einfach dazu, die gehört auch musikalisch dazu, aber man muss sich eben dazu verhalten und das löst man in unseren Breiten oft so, dass dieser Hans Sachs in diesen Triumph-Schlusschor aufgenommen wird und man dann sagt, komm, also sieh's doch ein, das ist im Grunde genommen Quatsch und das funktioniert. Das funktioniert sozusagen den Meistersingern szenisch, dramaturgisch und die Frage ist, ob man sich das nicht bei so einem Stück, das ja auch letztlich so was wie eine Inszenierung ist, auch überlegt, ob man sagt, charmant, ja, okay, also das ist tolle Musik, das gehört zu uns dazu, aber dass man dann diesen Patriotismus mit Flaggen auf diese Art und Weise, in diesem Overkill, den es da gab, vielleicht in der Form einfach nicht mehr so zelebriert.
Weiß man denn, wie sich die Künstlerinnen und Künstler dazu geäußert haben?
Naja, die Dirigentin Dalia Staszewska ist eine Finnin. Das ist übrigens erst die zweite Frau am Pult dieses Orchesters bei der Last Night of the Proms. Das hat zuletzt Maren Alsop stand dort und jetzt eben Staszewska. Sie ist ja nahestehend der Black Lives Matter Bewegung und eben sehr politisch engagiert. Sie hat sich im Vorfeld geäußert und wollte das tatsächlich nicht dirigieren. Das war ja so ein Streitpunkt. Mhm. Hat es dann am Ende doch gemacht. Interessant war auch die südafrikanische Sopranistin Golda Schulz, die dort als Solistin aufgetreten ist. Die habe ich im Vorfeld der Proms gefragt, wie sie dazu steht und das hat sie gesagt.
Bezüglich des Themas Rule Britannia verstehen wir, dass das ein sehr wichtiges Gespräch ist für die Leute in England. Aber was uns jetzt in diesem Moment wichtig ist, ist unser Publikum zu zeigen, dass Musik da ist, um uns zusammenzubringen als Menschen. Dass Musik da ist, um uns zu inspirieren. Und das ist das Thema für uns in unserem Konzert bei Last Night of the Proms.
Ja, sobald die Sopranistin Golda Schulz, ja, wie hat man denn diese Last Night of the Proms musikalisch umgesetzt?
Durch viele Videoeinblendungen, zum Beispiel gab es dann Dudelsack etwa Spieler aus Schottland. Schottland war überhaupt interessanterweise, ist ja auch eine Diskussion, wie geht das eigentlich mit Schottland weiter, Stichwort Unabhängigkeit. Mhm. Da wurde sehr, sehr viel eingeblendet. Es wurde auch moderiert den Abend in dem Sinne, dass es Gäste gab. Etwas skurril fand ich einen Pastor, der früher an der Seite von Jimmy Somerville gesungen hat, der aber jetzt inzwischen Pastor ist und auch sehr musikaffin und dann die Stücke ein bisschen kommentiert hat. Und eben auch vor dem Chelsea Hospital gab es also eine Reihe von auch Veteranen, die dort saßen und das Ganze sich angehört und angesehen haben, immer wieder zugeschaltet wurden. Also ein bisschen auf Zoom-Basis fand das Ganze statt. Aber von der Interpretation her fand ich das gut gesungen, gut dirigiert, auch ein schönes Programm mit den üblichen Geschichten Descending Lark von Williams oder auch Sibelius gab es etwa. Und dann natürlich die großen Klassiker am Schluss, aber es gab auch Stephen Sondheim, Richard Rodgers etwa und Golda Schulz, muss ich sagen, war also wirklich ein absolutes Highlight. Die kann sowohl Mozart sehr gut, Figaro, wie auch die leichtere Muse. Vielleicht hören wir sie nochmal.
Ja, You'll Never Walk Alone, eigentlich eine Fußballhymne. Ganz kurz noch, Jörn Florian Fuchs, war es ein bisschen so eine Geisterstimmung wie im Fußballstadion? Kam irgendwas rüber überhaupt?
Ja, ich fand, es hat sich übers Fernsehen tatsächlich gut vermittelt, wenn man natürlich nimmt, was man immer empfehlen kann bei solchen Veranstaltungen, dann ist die Stimmung tatsächlich gar nicht geisterhaft, sondern...
Wenn man was empfehlen kann, jetzt war ganz kurz Geist, die Verbindung weg. Was kann man empfehlen? Das muss ich nochmal wissen. Man hat sie gerade nicht verstehen können.
Ein Tee mit Rum ist immer gut.
Tee mit Rum, genau.
Ein Tee mit Rum dazu und das Ganze läuft.
Wunderbar. Jörn Florian Fuchs über Last Night of the Proms. Ohne Zuschauer, mit Fernsehen und mit Tee mit Rum. Eine Villa auf Ibiza, eine Oligarchennichte und zwei korrupte Politiker. Das ist ein Setting perfekt für ein Theaterstück oder in Österreich für einen Polizskandal. Erst 16 Monate ist es her, dass das Video, in dem sich die FPÖ-Spitze um Kopf und Kragen redete, bekannt geworden. Da hat Elfriede Jelinek aus dieser Realsatire ein Bühnenwerk gemacht. Schwarzwasser heißt es. Bereits Anfang 2020 war es fertig. In Wien wurde es auch schon uraufgeführt. Und auch Stefan Bachmann hat bereits für seine deutsche Erstaufführung geprobt. Allerdings nicht Corona-kompatibel. Und so hat er nun eine ganz neu konzipierte Inszenierung von Schwarzwasser am Schauspiel Köln herausgebracht. Eine Art Theaterparcours. Dorothea Markus war dabei.
In 6 Gruppen à 7 Leute werden wir Zuschauer aufgeteilt. Ein Tourführer in dunklem Anzug hebt ein Schild und los geht es durch das Kölner Depot, jene Schauspielhalle, die ohnehin nur als Aushilfsspielstätte konzipiert war. Die erste Station von Gruppe 6 beginnt auf einer barrierefreien Toilette. Würdevoll öffnet Jörg Rathjen zu Wagner-Klängen in Jelinek-Perücke die Tür, trägt Badeanzug und Spazierstock, wäscht sich ausgiebig die Hände, betätigt die Spülung und kann doch die schmutzige Banalität des Ibiza-Videos nicht fortwaschen.
Das können Sie nicht rückgängig machen. Sie wurden gelockt und getäuscht. Sie schalten auf Angriff und sind doch Opfer. Ich reiße denen die Masken runter, doch leider ist mir vorhin der Arm eingeschlafen.
In einer Mischung aus listigem Schmunzeln und abschätziger Distanz macht Rathjen als Jelinek-Double Anspielungen auf das Video, in dem die neue Rechte ihr Vaterland verscherbelt. Immer wieder verknüpft der Text das auch mit Anspielungen auf Euripides Backchen, denn bekannterweise wurde im Video stundenlang dionysisch gefeiert, mit Wodka, Red Bull-Dosen, Zigaretten, mindestens. Immer wieder wird das mit den ewigen Cassandra-Rufen einer Autorin verknüpft, die alles schon gesagt und es nie etwas genützt hat.
Sie sehen die neuen Patrioten, zwei Exemplare von düsteren Zeichen an der Wand, die ihr Vaterland hinter sich herschleppen wie eine blutige Nachgeburt.
Mit einem Foyerglöckchen werden wir weitergelotst, vorbei an grinsenden Strache-Plakaten und FPÖ-Werbeslogans. Es geht durch Gänge, Kabelgewirr, vorbei an Rolltoren und Garderobentüren. Draußen sind Jelinek-Textteile als bunte Graffiti-Slogans auf die Wand gesprüht. Drinnen macht sich zusehends ein durchdringender Red Bull-Geruch bemerkbar. Zum Beispiel im Lastenaufzug, wo Schauspielerin Nicola Gründel mitten in einer klebrigen Lache liegt, inmitten von zerdrückten Dosen. Bis sie aufsteht und zum Schnurtelefon geht, lässig die Gier und Unverfrorenheit aufspießt, die hinter dem Video steckte.
Das ist Tollheit, dass wir es nicht wollen, wenn es uns angeboten wird. Wenn wir nicht danach greifen, dass es verkehrt denkender Männer weise.
Und weiter geht es. Aus einem Fahrradkäfig rülpst brüllend die Schauspielerin Vera Pflück. In der Containerspielstätte Grotte turnt Lola Klamroth mit Energy-Drink-Dose vor einer Polsterwand. Im Heizungskeller übernimmt Schauspieler Peter Knag im Bademantel mit Geldaufdruck. Ein perfektes Symbolbild toxischer Männlichkeit, das sich wie ein Leitmotiv durch den Abend zieht. Und dann werden die Zuschauer einzeln einen vernebelten Gang entlang geführt, bassiger Techno dröhnt. Ganz allein darf er einen Container umrunden, in dem das Ibiza-Zimmer wieder aufgebaut ist. Ein bizarres Reenactment mit lebensgroßen Pappfiguren, unendlich viel Wodka, Energydrinks, Aschenbechern. Geradezu ein Wirklichkeitsschock, der zeigt, wie ikonisch sich das Bild schon in unser Unterbewusstsein gebrannt hat. Und so ist dieser Rundgang eine schöne Mischung aus Kunstinstallation und Textmonologen, der in kleinen, durchaus verdaulichen Jelinek-Textbausteinen und Assoziationsankern davon erzählt, wie sich Schuld in vermeintliches Opfersein verwandeln kann, wie sich die neue Rechte an den Ideen der alten Nazis bedient, wie das mit alten Männlichkeitsbildern, der Klimakrise und dem Kapitalismus zu tun hat und wie gut man all diese schmutzigen Schuldzusammenhänge im dionysischen Feierkoma auch wieder vergessen kann. Zum Schluss kann sich der Zuschauer sogar selbst eine Red Bull-Dose nehmen, das sogenannte Kraftlackel-Elixier. Aber der Durst ist uns schon lange vergangen. Erstaunlich, wie gut der szenische Parcours von Regisseur Stefan Bachmann zum Jelinek-Text passt, wie er sich in die Arbeitsorte hinter den Kulissen des Theaters einpasst, authentisch und unmittelbar wirkt. Und so ist jeder Schauspielermonolog ein Ereignis, der Abend leichtfüßig und schwergewichtig zugleich, eine trotzige und sehr gelungene Wiederinbesitznahme des Theaters zu Corona-Zeiten.
Meint Dorothea Markus über Schwarzwasser, die deutsche Erstaufführung des neuen Stücks von Elfriede Jelinek am Schauspiel Köln. Das Leichte, Witzige und Alltägliche stand immer im Mittelpunkt der Kunst von Fischli und Weiß, dem Schweizer Künstlerduo. Berühmt machte die beiden eine Wurstserie. Als Ratte und Panda-Bär liefen sie durch Hollywood und ihre 1987 bei der Dokumenta 8 gezeigte Arbeit »Der Lauf der Dinge« ist eine Art durchgeknallte chemisch-physikalische Dauerkettenreaktion und ein Klassiker auch auf YouTube. Seit 2012, nach dem Tod von David Weiss, arbeitet Peter Fischli allein und in einer Ausstellung im Kunsthaus Bregenz knüpft er nun vor allem an die schon von dem Duo begründete Tradition der absurden Kleinplastiken an. Und er verwandelt das ganze Museum in einen neuen, in einen eigenen Raum. Manche Arbeiten sind gerade erst während der Corona-Krise entstanden, andere haben einen längeren Vorlauf. Christian Gampert war für uns in Bregenz und hat sich umgesehen.
Peter Fischlis Ausstellung im Kunsthaus Bregenz beginnt mit einer paradoxen Intervention. Da die Räume des Museums so kühl und übermächtig sind, müssen sie überformt werden. Das kostbare Foyer-Mobiliar wird mit billigem, weißem Pressspan verkleidet, die Kästen für die Infoblättchen dagegen sind auf einmal aus Bronze. Kommt diese Umwertung aller innerarchitektonischen Werte noch relativ beiläufig daher, so ist der Gute-Laune-Film, den Peter Fischli in der Eingangshalle auf einem weißen Altar zeigt, knallbunt und aufdringlich. Man ist nicht erfreut. Sowas sieht man in jedem Supermarkt. Aber High and Low gibt es ja nicht mehr und das Unterlaufen von Erwartungen ist Fischlis Prinzip. Der Künstler selber spricht nicht über seine Arbeit, das Werk selber soll für sich sprechen, aber es spricht dann doch Kurator Thomas Trummer.
Genau das ist die Frage, um die es ihm geht. Was ist eigentlich eine Bewertung? Ist eine Bewertung nicht immer auch eine Wertsteigerung oder eine Abwertung? Und was bedeutet das? Was bedeutet das für ein Kunstwerk? Was bedeutet das für den Sinn des Kunstwerks? Was bedeutet das für seinen Marktwert?
Für den Marktwert des Künstlers Peter Fischli bedeutet der Rückgriff auf das Triviale natürlich das Allerbeste. Die Musealisierung des Banalen funktioniert seit vielen Jahren prächtig, so auch hier. Allerdings erscheint das Ganze nun etwas weniger anarchisch als früher, als Fischli und Weiß als Künstlerpaar auftraten. Peter Fischli arbeitet jetzt mit Pappkartons und Papierwolken und eben mit bunten Werbefilmchen, die er tatsächlich im Supermarkt gesehen und neu kollagiert hat und die mit Camcordern aufgenommen sind.
Das sind diese kleinen Kameras, die man auf dem Helm stecken kann oder aufs Schlauchboot oder auf den Fahrradlenker. Und die immer ganz bewegte, dynamische, motivierte, fröhliche Situationen zeigen beim Sport und beim Spielen, in der Freizeit.
Der Film zeigt die schöne neue Welt des Geschwindigkeitsrausches und anderer narzisstisch getönter Abenteuer, wie sie bei rasenden Skiabfahrten, Bungee-Sprüngen oder Motorrad-Loopings erlebt werden können. Erfolgreiche Menschen haben hier beste Laune, fahren Skateboard und zeigen, wie super das Leben ist. Das alles ist in seiner Aufdringlichkeit eigentlich todtraurig und steht in schreiendem Gegensatz zu der besten und witzigsten Arbeit von Fischli und Weiß, einem absurden Parcours aneinanderstoßender Dinge, die einander gegenseitig in Bewegung setzten und wo es zischte, blubberte und spotzte. War dieses alte Video von 1987, der große Erfolg der beiden bei der Documenta 8, noch minutiös inszeniert und dem puren Nonsens gewidmet, so ist die neue Arbeit von Fischli lediglich im Supermarkt abgefilmt, angeeignet und dann neu geschnitten. Einen Stock höher wird es dann ganz starr. Fischli stellt banale Gegenstände wie Denkmäler des Alltags auf weiße Sockel. Uniform getönte Dosen und Kisten, Taschen und Schachteln, aufgeklapptes Verpackungsmaterial.
Man kommt da rein und sieht unzählige solche Dinge. Es nennt sich Cans, Bags and Boxes und es sind Imitate, Simulakren von solchen Dingen. Penibelst nachgemacht aus Karton und der ist dann kaschiert, also mit Papierauflagen und damit Farbe überzogen.
Das wirkt wie ein Friedhof der Dinge. Aber es ist auch ein Fake. Diese Hüllen enthalten ja nichts. Sie sind leer. Sie verweisen auf etwas, was darin sein könnte, Kunst vielleicht, aber nicht da ist. Bedingt witzig. Als Pseudo-Readymades gehen diese Modelle und Attrappen noch durch. Und immerhin erinnern sie uns daran, dass die Konsumkultur zu einem großen Teil aus Verhüllung, Verkleidung, Verpackung besteht. Durch die Vielzahl der Requisiten wird das Spiel mit der ständig unterlaufenden Erwartungshaltung aber auch ein bisschen langweilig. Die nächste Abteilung ist angefüllt mit lauter einander ähnlichen, pomfrittgelben, reliefartigen Affenskulpturen aus Kunststoff. Um den Affen als Vorläufer des Homo sapiens geht es nur am Rande. Eher darum, dass Fischli als frühreifer Zehnjähriger mal das Bild eines Affen gemalt hat, das nun als Lithografie in der Ausstellung hängt. Aber warum sollen wir uns mit einem Affen beschäftigen, der nur der Selbstmythisierung des Künstlers dient? Im obersten Stock hängen dann lauter Wolken. An den Rändern angekokelte, runde, weiße, große Papiere, die an den grauen Wänden des Museums zu schweben scheinen. Das ist das, was Peter Fischli während der Corona-Krise gemacht hat. Offenbar hatte er Zeit zum Träumen. Das ist allemal besser als der angestrengte Witz seiner zum Denkmal erhobenen Verpackungen.
Nur mäßig begeistert Christian Gampert über die Peter-Fischli-Ausstellung in Bregenz. Fehlen noch die Kulturmeldungen des Tages, heute mit Katja Lückert.
Die Dresdner Sinfoniker halten offenbar nicht so viel von Konzerten per Videokonferenz. Gestern haben sie mit 16 Alphörnern, 9 Trompeten, 4 Tubas und 4 chinesischen Dagu-Trommeln auf den Dächern der Häuser des Plattenbaugebiets Prolis in Dresden ein außergewöhnliches Konzert gegeben. Aufgeführt wurde unter anderem ein vom Komponisten Markus Lehmann-Horn eigens für dieses Konzert in den Hochhausschluchten geschriebenes neues Werk und unter dem Titel Himmel über Prolis. Zur Idee für dieses Konzept sagte der Intendant der Sinfoniker Markus Rindt.
Dann habe ich irgendwie plötzlich die Idee gehabt, ja, diese Hochhäuser haben ja Ähnlichkeiten auch mit Bergen, mit Bergspitzen, mit Gipfeln und mit den Tälern. Und da kam sofort bei mir die Assoziation, man müsste mal Alphörner oben drauf stellen. Ganz viele Alphörner an verschiedenen Stellen und die miteinander dann kommunizieren lassen. So war die Grundidee geboren.
Zeitgenössische Musik von den Dresdner Sinfonikern im Plattenbau Prolis. Der Tag des offenen Denkmals am heutigen Sonntag fand allerdings wieder überwiegend digital statt, wie das gehen soll. Hunderte Kirchen, Burgen und andere historische Gebäude oder Parks wurden auf einer Online-Plattform vorgestellt. Es gab Filme, digitale Rundgänge, Fotoreihen, Schnitzeljagden, Live-Veranstaltungen und Podcasts. Einige Veranstalter wie etwa Museen boten aber auch vor Ort Führungen unter Corona-Auflagen an, für die meist eine Vorab-Anmeldung erforderlich war. Und das Deutsche Pennzentrum veröffentlichte heute einen Appell an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Außenminister Heiko Maas, in dem es um den inhaftierten saudi-arabischen Blogger Raif Badawi geht. Badawi sitzt seit 8 Jahren in Haft. Er ist zu einem Reiseverbot und einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 238.000 Euro sowie zu 1.000 Stockschlägen verurteilt. Er soll mit seinen Blog-Einträgen den Islam beleidigt haben. Der Appell wurde unter anderem von der Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller, von Joscha Thür-Goldschmidt und der Schriftstellerin Barbara Honigmann unterzeichnet.
Und das war Kultur heute. Nach uns gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Ein Thema dann die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Ein Ereignis von mehr als nur regionaler Bedeutung. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost. Ich wünsche noch einen schönen Abend.